Ich mache ein bisschen Fahrstuhlmusik. Bist du ready? Können wir anfangen? Geht's los?
Ich bin ready. Wie du siehst, sitze ich am Strand.
Ja, Freddy hat so ein Hintergrundbild. Sich vom Strand. Ist das. Das sieht fancy aus. Was für ein Strand ist das?
Keine Ahnung. Das ist irgendwie Hawaii und die Wellen und der Hintergrund. Ich weiß, ich bin 4 Jahre late to the party. Ihr habt diese ganzen Späße schon während Videocalls, während Corona gemacht. Ich erfinde mich jetzt gerade hintergrundtechnisch erstmal neu. Für die neue Staffel.
Okay. Ja, dann tu das doch. Viel Spaß dabei. Wir sind Freddy und Kim für die Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind. Freddy hat Typ 1 Diabetes. Ich bin Kim, ich habe Typ 2 Diabetes.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Wir haben jetzt ein bisschen Sommerpause gemacht, wie sich das für einen guten Podcast gehört, sind jetzt aber wieder voll da mit der neuen Staffel. Ich musste selbst erstmal ein bisschen nachrechnen. Es ist die 6. Staffel. Na Kim, die 6.
Krass,
Staffel.
Ne? 1,5 Jahre machen wir den Bums hier jetzt schon. Hat noch keiner geschrien, aufhören, aufhören, aufhören.
Ja, vielleicht doch, aber auf dem Ohr sind wir ja taub. Wir haben uns neulich erstmal wieder zusammengesetzt und haben gemeinschaftlich in der Sonne von Saarbrücken in einem schönen Café überlegt, was wir diese Staffel alles für euch zaubern können thematisch, haben natürlich gescannt, was ihr euch so wünscht. Und da sind sehr, sehr viele tolle Sachen bei rumgekommen.
Genau, passend zu meinem Leben gerade saß ich ja jetzt die letzten paar Tage in meinem eigenen Saft buchstäblich. Denn es war sehr heiß und vor allen Dingen da hier in Augsburg, Landkreis Augsburg, da wohne ich, war es sehr schwül. Und wenn man parallel dazu noch stillt, sag ich, das ist überall ist man nass.
Oh Gott.
Es ist ekelhaft. Und dann die Leute, die schon mal gestillt haben, wissen, wie vertrocknete Muttermilch und Schweiß riechen. So wie richtig, so wie richtig alte Socken,
Ich glaube, jetzt rufen gerade viele, nein, aufhören, aufhören. Also, was Kim eigentlich sagen will, wir werden uns dem Thema Sommer widmen und was das mit unserem Diabetes unter anderem auch macht. Außerdem sprechen wir über das Thema Diabetes und Schlafen. Wie kriegt man eine gute Schlafhygiene hin?
Auch ein Thema, was mich ja gerade befasst, weil meine Kinder schlafen ja, also gerade eben hat die Ältere sich entschlossen, jetzt doch zu schlafen und den Mittagsschlaf zu kicken. Geil. Während die Jüngere aber jetzt gedacht hat, nö, ich schlafe nicht vor 9 ein. Wieder keine Elternzeit bei uns. So.
Ihr merkt es schon, es wird auch in dieser Staffel wieder viele Updates aus unserem Leben geben. Deswegen vielleicht mal kurz zusammengefasst, was wir in den letzten 1,5 Monaten so erlebt haben. Diabetestechnisch, gab es irgendwas Newsmäßiges bei dir, Kim?
Tatsächlich rückte der Diabetes ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich so Probleme mit Allergien habe. Ne? Und ich habe ja auch Cortisol genommen, weil meine Nase immer so lief und ich war bei einer Allergologin und so bla bla. Und das Nasenmittel lief aber aus und sie hat gesagt, ja, ich soll das dann über die Gräsersaison jetzt mal im Blick haben, Pollenflug checken und so weiter, ob da nicht noch mehr dahinter steckt. Und eines Sonntags wachte ich auf und bekam kaum noch Luft. Das kenne ich jetzt ein bisschen. Ja, manchmal geht die Allergie halt auch auf die Bronchien und man muss ein bisschen husten. Aber es war an diesem Sonntag so extrem, dass mein Mann ständig sagte, du musst ins Krankenhaus, du musst ins Krankenhaus, du musst ins Krankenhaus. Und ich bin ja so Alter, ich setze mich nicht in die Notaufnahme für so ein bisschen Atemprobleme. Weil was sollen die machen? Die sagen mir, ich habe Allergie und dann schicken die mich wieder nach Hause. Gegen Abend war es aber dann so schlimm, dass ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung, die haben ja so eine Notfallnummer, die nicht der Notruf ist.
Stimmt, haben wir mal so eine Beratungsnummer. Genau, wo man sich beraten lassen kann, ob man jetzt vielleicht den Notruf anruft oder nicht.
Genau, bei meiner Kassenärztlichen Vereinigung in meinem Bundesland kannst du jetzt sogar chatten und kannst sagen, jo, ich habe dies und das. Und am Ende meines Chatgespräches sagte dann der Chatpartner, rufen Sie doch mal den Notruf.
Und ich dachte so, ja, und was kam dann raus? Was war?
Naja, ich bin einfach in die Bereitschaftspraxis gefahren. Die haben dann gemerkt, dass meine Sauerstoffsättigung tatsächlich nur noch so bei knapp über 90 war und haben mich dann an den Cortisol-Tropf gelegt. Und dann war ich erstmal noch bei der Hausärztin und beim Lungenfacharzt und meine Lunge ist geschädigt. Und ich habe jetzt so ein Asthmaspray bekommen und so. Und wie gesagt, der Diabetes ist jetzt, ich versuche zu messen, aber um ehrlich zu sein, den wirklich wichtigen Wert, den nüchternen Wert, kriege ich halt nicht immer hin, weil wir haben auch beide Kinder gerade zu Hause. Es ist schwierig, daher Ziele für meinen Diabetes sind sehr low. Ich bin gespannt, was das für den HbA1c heißt. Der steht ja in den nächsten Wochen an. Ich halte einfach dieses Gemüse-Vollkorn-Game hoch. Geht auch ganz gut, muss ich sagen. Sport ist gerade kaum Zeit. Ich war heute Morgen zum ersten Mal wieder zum Sport mit beiden Kindern. Aller Fall da. Das Baby hat versucht, der Frau nebenan den Zeh abzubeißen. Nur mal so ein kleiner. Nur mal so ein kleiner. Und es geht halt gerade nicht mehr. Aber vor allen Dingen, was ich versuche, mehr Wasser trinken. Ich habe hier so eine fancy Pulle. Die habe ich schon anderthalb Jahre. Die habe ich jetzt mal wieder ausgegraben. Da steht immer drauf, zu welchem Zeitpunkt man einen gewissen Strich, einen gewissen Wasserlevel weggetrunken haben muss. Ja. Und ja, ich glaube, ich trinke da auch mal, weil die Flasche müsste jetzt eigentlich schon leer sein. Während
Aber hast du da jetzt wirklich Wasser drin oder irgendwas mit Kick?
Ja, Wasser. Ich muss sagen, das Wasser hier in der Region, hört man ja immer mal wieder, dass Wasser in einigen Regionen richtig geil schmeckt. Angeblich ist das hier super qualitativ hochwertiges Wasser. Finde ich nicht. Also, ich finde das Wasser in Saarbrücken und das Wasser in Castrop-Rauxel schmeckt besser.
Also ihr merkt schon. Leute, wir haben Redebedarf und deswegen ist es gut, dass wir endlich wieder hier sind mit der neuen Staffel. Kim, noch kurz abschließend zu deiner Lungengeschichte zurück. Weißt du denn jetzt, woran das liegt? War das irgendwie Corona-Spätfolge oder irgendwas?
Nee, also...
Oder war das wirklich die Allergie, die einfach so extrem gekickt hat?
Ja, wahrscheinlich war es die Allergie und ich muss jetzt nochmal zur Allergologin hin. Und muss ihr dann nochmal erklären, so an welchen Tagen es besonders schlimm war. Ich habe immer so einen schönen Screenshot von der Pollenflug gemacht. Und ich habe wahrscheinlich neben einer Hausstauballergie eine Gräserallergie, das wusste ich schon, aber wahrscheinlich entweder noch Beifuß oder Ambrosia, weil die fliegen aktuell. Und vielleicht hört man es, meine Nase ist schon wieder verschnupft, weil gerade heute habe ich es auch wieder richtig schlimm. Aber die Lunge ist frei, weil ich halt jetzt ständig dieses Spray nehme.
Immerhin ja, weil so ein bisschen Nase, das gehört ja auch mit dazu hier im Podcast, müssen wir fairerweise sagen. ihr werdet euch vielleicht auch wundern, warum unsere dritte Gesprächspartnerin gerade nicht da ist. Auri ist gerade beim Babysitter namens Papa. Ansonsten, vielleicht kommt sie ja diese Folge oder diese Staffel irgendwann auch nochmal hervorgekrabbelt. Kurzes Update noch aus meinem Leben. Ich habe eben tatsächlich ein bisschen überlegt, ob ich irgendwas diabetesmäßig Tolles erlebt habe. Eigentlich nicht. Außer, ich habe vor ein paar Wochen, Kim, die einzig anderen beiden erfolgreichen Podcaster neben uns getroffen. Du hast es vielleicht bei Insta gesehen oder wir hatten drüber gequatscht. Tom und Bill Kaulitz waren bei mir im Sommer zu Gast bei Einstein.
Stimmt, habe ich gesehen.
Hatte sie zum Interview da. Die machen ja auch einen ganz guten Podcast. Also wenn wir mal keine Zeit haben für euch, ne, dann könnt ihr die mal anhören. Die sind ganz nett, die freuen sich über jeden Follower und so. Können ruhig ein paar von unseren mal rüberschauen.
Haben ja auch kaum Geld.
Haben kaum Geld. Also die brauchen das auch wirklich. Und die waren im Studio bei uns und es war so ein 40-Grad-Tag. Dementsprechend sah ich halt auch aus, völlig verschwitzt, sind wir wieder beim Anfangsthema und in Schlappen und vor allen Dingen natürlich irgendwie mit freien Armen, du weißt, was ich meine. Und dann hat Bill Kaulitz meinen Sticker gesehen, also meinen Sensor, und meinte dann nur zu mir, was das denn sei, ob das ein Nikotinpflaster sei, ob ich jetzt gerade so mit dem Rauchen aufhören will. Dann habe ich gesagt, nee, das ist ein Zuckermessgerät. Und dann muss ich ihm das erstmal alles Mögliche erklären. Und dann kam aber sein Hair- und Make-up-Artist an und hatte auch so ein Ding am Arm.
Nee.
Und dann waren wir beide so, oh, wie cool, so, hier, du trägst das ja auch. Und dann dachte ich schon, ich habe einen Dia-Buddy gefunden. Und dann hat der Hair- und Make-up-Artist nur so ganz kleinlaut gestanden, nee, ich trage das nur so für Lifestyle und so, weil er halt so krass trainiert und Glucose seine Werte mal tracken wollte. Genau. Und dann kam Tom Kaulitz nur an und sagte, ja, und aber wie ist das denn? Wie ist das denn in der Haut drin? Und tut das nicht irgendwie weh oder so? Dann habe ich gesagt, nee, es tut gar nicht weh. Das macht man ja so. Ich mache das immer an die Armaußenseite, da wo so richtig viel Schwabbel ist und so. Und dann merkt man gar nicht, wenn man sich piekst. Und dann hat der Hairstylist nur seinen Sensor daneben gehalten mit seinem Bizeps, wo natürlich null Schwabbel war. Und dann haben wir sehr gelacht. Aber der war halt voll durchtrainiert. Das war halt aber auch wirklich krass, so dieser Unterschied zu meinen Hängeärmchen. Weißt du, so mittlerweile sind wir auch in dem Alter, wo das so Winkelärmchen so ein bisschen werden. Und dann dieser durchtrainierte Typ. Ja, aber so haben wir uns kurz über Diabetes ausgetauscht. Das war ganz schön. Ich habe dann auch erzählt, dass ich ja diesen Podcast habe. Also toi, toi, toi. Toi, 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 Kim, wir zumindest der Fitnessguru jetzt auch unser treuer Hörer werden.
Hallo, lieber Fitnessguru von Bill und Tom Kaulitz, beziehungsweise das Make-up-Artist, ne? Hi, Make-up-Artist.
Ja, genau. Ja, aber auch Fitnessguru sah er aber auch schon aus. Also wahrscheinlich macht er alles. Ich weiß auch nicht, der wohnt wahrscheinlich auch in Hollywood und da sind ja von allem so ein bisschen Fitness, ein bisschen Hair und Make-up, ein bisschen Fame. Aber wirklich sehr, sehr nett und ich fand es auch süß, also bei Bill und Tom und auch dann wirklich so meinen, so, oh, irgendwie, da weiß man ja so wenig drüber, irgendwie über Diabetes und so, und die waren schon ehrlich interessiert, hatte ich den Eindruck. Das war
ich
ganz
das witzig,
nett.
Dass du denen immer sowas beibringst, ne? Ich weiß, dass die ja auch mal vor einem Jahr schon mal bei dir in der Sendung waren und du hattest irgendwas gesagt mit Spaghetti-Eis hast du den besorgt und so. Und eine Folge später sagten die dann, ja, und wir waren in Heidelberg, wir waren in einer super geilen Eisdiele, Spaghetti-Eisdiele. Und das erzähle ich Freddy. Ich sage, Freddy, hast du gehört? Die haben nicht nur bei dir Spaghetti-Eis gegessen, sie waren auch in Heidelberg in so einer geilen Spaghetti-Eis-Eisdiele. Und du sagst, ja. Und Freddy sagt, ja, so. Weil ich denen die beiden auch empfohlen habe.
Ja, ich glaube, die Eisdiele noch nicht mal, aber ich hatte ihnen empfohlen, wo sie hingehen sollen, weil ich ja auch in Heidelberg mal jahrelang gewohnt habe und da hatte ich halt, weil sie erzählt hatten, sie fahren jetzt nach Heidelberg weiter und so ihnen ein paar Tipps gegeben habe. Hier in dieser Folge, also in der Folge nach dem letzten Interview bei denen im Podcast dann, also deren Podcast-Folge nach unserem 1Live-Interview, haben sie auch wieder ein bisschen erzählt, da hatte ich ihnen Restaurants empfohlen in Köln. Allerdings hatten die alle entweder zu oder das, wo sie dann hin sind, auf meine Empfehlung hin. Und ich hatte noch gesagt, ruft vorher an. Weil manchmal haben die keinen Platz frei. Und dann waren sie bei, also war Bill noch so, nein, ach Quatsch, da kommen wir schon rein. Ja, in der Folge von ihrem Podcast erzählt er dann, wie sie abgewiesen worden sind, weil angeblich alles reserviert gewesen wäre. Obwohl er meinte, der Laden sah sehr leer aus. Das tat mir dann sehr leid. Naja, ich hatte ihnen aber auch empfohlen, sonst geht doch zu McDonald's. Und dann haben die beiden nur gelacht. Und dann dachte ich erst, warum lachen die jetzt so? Ja. Und dann fiel es mir auf, die dachten, das wäre ein Joke, weil sie ja gerade auch Werbefiguren sind für McDonald's. Und deswegen hätte ich das gesagt. Dabei war mir das ja sehr ernst. Dann sollst du doch zu Macs gehen. Ist doch...
Stimmt. Das war legitim. McDonald's ist bei dir ja immer eine ernst gemeinte Empfehlung.
Ach, ja, na klar.
Und als wir letztens in Saarbrücken waren, hast du dir da eigentlich noch eine Rigatoni geholt? Ihr müsst wissen, in Saarbrücken ist das so ein Ding, sich an so einer Klappe so eine Rigatoni rauszubestellen. Die gibt's immer so mit Tomate und mit Bechamelsoße und da kann man sich da selbst noch so Toppings drauf machen.
Und? Ja, das ist so wie bei anderen irgendwie so ein Pizzastand. So Pizza
ja, oder so, der traditionelle Döner irgendwie so. In Saarbrücken In Saarbrücken machst du Rigatoni. Gibt's auch verschiedene Menschen, die verschiedene Rigatoni-Klappen am besten finden.
Klappe hört sich aber gerade auch so missverständlich an.
Ja, aber das ist doch eine Klappe. Aber das ist doch nur so ein, das ist nur ein Fenster und da reicht ja einer Rigatoni raus.
Ist ein Stand. Ja, eben. Also ist aber keine Klappe. Ist jetzt nicht so eine Katzenklappe, wo dann so eine Rigatoni rausgelaufen kommt. Naja, also auf jeden Fall habe ich es leider nicht geschafft, weil ich dann doch weiter musste. Aber das ist dann unser nächstes Date, Kim. So, und jetzt, um mal kurz wieder zu Diabetes zurückzukommen, Leute. Sorry für den kurzen Exkurs. Aber da habe ich mich jetzt, habe mich jetzt rein verfangen. Aber das war auch wirklich einfach schon wieder irgendwie lustig mit den Tokyo Twins. Okay, und zwar haben wir uns überlegt, ehrlich gesagt auch ein bisschen fast schon abgeguckt von den Tokyo Hotel Twins, dass wir jetzt auch ein paar Rubriken machen wollen Podcast.
Ja, wir sind ja auch kein Podcast, wenn man nicht Rubriken hat.
Eben, dachten wir uns auch. Deswegen gibt es verschiedene. Hört ihr sogar noch alle in dieser Folge. Jetzt starten wir erstmal mit der ersten. Ich würde sagen, als erstes nehmen wir vielleicht den Dear Buddy der Woche. So, das bedeutet, jede Woche werden wir hier, haben wir ja eh schon manchmal gemacht, aber jetzt haben wir auch noch ein Label dafür, einen oder eine von euch aus der Community, der oder die uns geschrieben hat, ein bisschen vorstellen und deren Diabetes-Stories, um zu zeigen, so, vielen geht's wie euch oder euch geht's wie vielen. Wen haben wir denn heute, Kim?
Heute beschäftigen wir uns mit der Nika.
So, Nika hat geschrieben aus Berlin. Sie schreibt, hallo ihr zwei, hat sie uns über Instagram geschrieben, könnt ihr dann jetzt auch gerne machen. Sie schreibt, ich habe kürzlich zufällig euren Podcast entdeckt. Ich habe seit 46 Jahren Typ 1 Diabetes und weiß eigentlich, schreibt sie in Anführungszeichen, alles über das Thema. Aber ich habe dennoch große Freude daran, euch zuzuhören. Vielen Dank für den Podcast. Herz-Emoji, liebe Grüße aus Berlin, Nika.
Hallo, liebe Nika, herzlich willkommen bei uns und es freut uns sehr, dass du jetzt gerade durch Tokyo Twin Stories und meine Allergiegeschichten erhellt wurdest, weil über Diabetes haben wir gerade gar nicht so viel geredet. Genau. Wenn ihr auch uns Bescheid sagen wollt, hey, ich bin auch ein Diabuddy, ich möchte mich auch mal vorstellen und euch mal erzählen, wie das eigentlich bei mir mit dem Diabetes so ist, dann könnt ihr das gerne über Typfrage der Podcast bei Instagram.
Und ihr könnt uns auch generell natürlich schreiben, auch wenn ihr kein Diabuddy in erster Linie seid, sondern eher jemand, der den Sensor trägt aus Lifestyle-Gründen oder meinetwegen sich gerade zuckerfrei ernährt oder so aus Lifestyle-Gründen, auch da gerne Erfahrungswerte. Ist ja auch für uns total spannend.
Ja.
So, damit kommen wir schon. Wollen wir direkt weiter in die nächste Kategorie?
Ja, natürlich.
Guck mal, wie wir jetzt hier durcheilen. Mhm. Also, die nächste Kategorie ist
die Erkenntnis der Woche.
Ich hab eine. Meine ist ziemlich ernst. Was hast du für eine?
Meine ist auch ziemlich ernst. aber jetzt nicht todernst.
Ja, dann starte du erstmal. Ich glaube, meine ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen ernster.
Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Dann gehen wir erstmal mit der guten Laune rein.
Aber wir alle sind ja immer hyped darauf, irgendwie unseren Blutzucker regelmäßig checken zu können. Und ein findiger Geschäftsmann dachte sich, Sensoren, komm, ich mache das einfach mit Smartwatches. Und es gibt Smartwatches, die damit werben, dass man damit jetzt auch den Blutzuckerspiegel tracken kann. Da dachte sich eine 60-Jährige, mache ich das doch einfach mal, und hat sich gewundert, dass ihr Blutzucker gar nicht besser wird. Und hat dann mal getestet, wie das genau abläuft. Also sie hat immer die Smartwatch gecheckt und dann hat sie aber auch regelmäßig gemessen. Und siehe da, das Ganze ging weit auseinander. Erkenntnis von verschiedenen Tests und verschiedenen Seiten, unter anderem über Diab-Info habe ich das gefunden. Diese Smartwatches, die angeblich Blutzucker messen sollen, funktionieren nicht. Nada.
Sehr enttäuschend. Ja. Hattest du das denn selbst auch schon mal probiert oder mal in Erwägung gezogen?
Ich habe gar keine Smartwatch, weil die mit meinem Handy kompatibel ist, ist sehr teuer. Und als ich dann mal gesehen habe, wie teuer sie ist, dachte ich, da brauche ich keine Smartwatch zu, da kann ich auch tatsächlich einen Sensor bezahlen für sehr viele Jahre, bis ich diese Smartwatch rentiert oder mir einen Personal Trainer holen. Ja. Und deshalb habe ich mir keine Smartwatch geholt.
Ja, ich würde vor allen Dingen das Ding immer verlieren. Also ich verliere ja so schon jeden Schmuck, den ich habe. Das ist auch der Grund, warum ich nie eine Uhr trage. Weil ich dann immer, dann lege ich sie irgendwo ab und dann, deswegen würde ich da jetzt gar nicht erst ins Invest gehen. Und dann kostet mich das...
Ständig zugekleistert mit Banane oder irgendwas anderem, was die Kinder essen.
Ach so, die Uhr oder du? Ja. Mhm. Oder beides?
Beides. Beides, leider.
Gut, also dann haben wir die Erkenntnis auch noch irgendwie abgeholt bei dir. Wir gucken kurz noch auf meine Erkenntnis. Ich habe was gelesen, wie gesagt, ist ein bisschen was ernster. Und zwar haben wir ja schon oft drüber gesprochen, welchen Einfluss Diabetes auch auf unsere Psyche haben kann. Schlagwort Diabetes, Distress, da haben wir ja auch eine ganze Folge gemacht, schon relativ zu Anfang in der ersten Staffel zum Thema Diabetes und Psyche. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid davon irgendwie angesprochen von dem Thema, dann sprecht da mal mit eurem Diabetologen drüber, weil es gibt ganz tolle auch Psychologen, die einen Diabetes-Schwerpunkt haben und sich dann mit euch zusammensetzen und überlegen, woran liegt was, was könnt ihr selbst vielleicht tun und vor allen Dingen euch auch zeigen, so ihr seid nicht die Einzigen, die irgendwie psychisch auch mit Diabetes strugglen. Das ist eben nicht nur eine rein körperliche Geschichte, das sehen wir hier immer wieder. So, und diese Erkenntnis jetzt mal runtergebrochen, da gab es eine Studie aus Cambridge. Die haben Daten gesammelt von über 10 Millionen Patientinnen und Patienten und die haben ergeben, also wirklich eine sehr, sehr große Stichprobe, das Risiko für psychische Erkrankungen ist bei Typ 1ern, also jetzt wirklich Typ 1er, darum haben sie sich gekümmert, nicht Typ 2er, da sagt die Studie jetzt nichts aus, sondern bei Typ 1ern, deutlich höher als bei Menschen ohne Diabetes. Das konnten sie nachweisen. Menschen mit Typ 1 Diabetes sind häufiger als Menschen ohne Diabetes wegen Stimmungs- und Angst- und Verhaltensstörungen in Behandlung, oft auch sogar im Krankenhaus. Und sie haben dann auch nochmal geguckt, gibt es irgendwie biologische Zusammenhänge? Also kann es irgendwas Biologisches sein, was die Ursache dafür ist, was mit dem Diabetes zusammenhängt und mit den Genen, dass man eben auch was Psychisches dann durchzustehen hat? Und da kam raus, nee, das auf keinen Fall. Also es sind eher wirklich die Außeneinwirkungen oder eben auch, ich sag mal, die Selbstreflexion, dieses Druck verspüren, dadurch, dass man sich ständig messen muss, die Werte, die mal hier, mal da sind und einen auch wieder unter Druck setzen, die Einschränkungen, die man vielleicht hier und da erlebt oder wo man das Gefühl hat, dass man sie von außen auch aufgedrängt bekommt, die Ängste, die man sich macht, Folgeschäden und so weiter. Und das führt eben ganz oft dann auch zu psychischem Struggle und teilweise eben zum Diabetes Distress. Deswegen, falls ihr jetzt sagen solltet, okay, gut, dass das mal jemand so offen anspricht, weil wir beide haben ja damals während der Folge auch gemerkt, so, wir haben uns da nie so große Gedanken drüber gemacht. Bei uns in der Behandlung war das nie ein Thema. Es ist ein Thema und ihr findet auch da die richtigen Leute, die euch dabei unterstützen können.
Und an der Stelle müssen wir nochmal darauf hinweisen, wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir sind lediglich betroffen von dem Thema mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Wenn ihr Fragen dazu habt, Freddy hat es ja gerade schon gesagt, redet mit eurem Diabetologen oder mit eurem medizinischen Team, was euch versorgt. darüber, bevor ihr irgendwas ändert, was ihr jetzt hier im Podcast hört oder euch irgendwas sehr bewegt, was ihr hier im Podcast hört, dann redet da mit eurem medizinischen Fachpersonal genau drüber.
Ja, genaue Zahlen haben die übrigens da in der Studie jetzt auch nicht genannt. Also irgendwie um wie viel Prozent oder sowas das dann steigt. Da hat man ja auch hier und da mal so Zahlen gehört. Aber das ist ja dann oft dann eben einfach nicht ganz so verlässlich. Aber insgesamt, dass es da eben viel mehr Betroffene gibt als bei Menschen ohne Diabetes, das fand ich schon eine krasse Erkenntnis, auch wenn sie mich jetzt nicht so überrascht hat, leider.
Ja, es ist einfach etwas, was einem tagtäglich begleitet, wo man immer drüber nachdenken muss und was einen natürlich auch manchmal ein bisschen mehr Diskussionen, ein bisschen mehr Stress einfach macht als bei Menschen, die eben keine chronische Erkrankung haben, muss man ja auch sagen.
So, ja. Guck mal kurz auf die nächste Rubrik und ja, Leute, ihr merkt, wir haben rubriktechnisch hier richtig hochgefahren und zwar kommen wir jetzt zu, wollen wir jetzt erst die Dia-Empfehlung machen oder die Dia-Zahl der Woche?
Nee, wir machen erst die Dia-Empfehlung.
Okay, dann jetzt die das Wortspiel geht, macht ja gar keinen Sinn, wenn ich so sage, ne? Jetzt ist hier die Empfehlung der Woche.
Sehr gut. Ist bei mir der Instagram-Kanal von Kate Hall. Sie ist Amerikanerin, Sportlerin und seit neuestem Mama und das alles mit Typ 1 Diabetes. Insta Kate Hall 2043, ich sag's mal deutsch, wahrscheinlich heißt sie 2043, aber die Kate, die macht ganz, ganz süße begleitet sich selbst ganz, ganz süß in ihrer Schwangerschaft, aber auch jetzt im Wochenbett und hat zum Beispiel letztens ein Reel gemacht, wie sie so zeigt, wie sie ihre Couch für das Stillen einrichtet. Das habe ich auch gemacht, aber bei ihr sind natürlich vor allen Dingen diese ganzen Glukosesnacks noch irgendwie in der Tasche.
Und ja? wie heißt die? Warte, ich alles bereit. Handy rausgeholt. Wie heißt sie jetzt?
Kate Hall.
So, warte mal, wie die Frau von Detlef die Soest?
Moment mal.
Das ist die Frau von Detlef, die Soest.
Hä?
Warte mal. Singer, Vocal Coach, Yodaki Founder, Yoga. Die hat was mit Diabetes zu tun?
Falsch. Du bist falsch, die meine ich.
Es gibt zwei Kate Halls. Ja, guck, aber...
Gut, hätten wir das auch geklärt.
Ich meine die Frau von Detlef, die Soest.
Kann ich nicht sehen, ich sehe nur deinen Strand.
Ach so, warte, hier.
Ja, okay, aber die meine ich nicht. Ich meine die Typ-1-Diabetikerin, die Sportlerin ist.
Ich dachte gerade schon, weil die Kate Hall von Detlef die Soest kennt ja jeder von Let's Dance, hatte die ja mal einmal dann gesungen, als Detlef getanzt hat und die war bei Popstars früher Vocal Coach. Ach so, nee, du meinst eine andere Kate Hall. Ja, okay, zurück zum Thema Diabetes.
Okay, Freddy.
So, und die Kate Hall fandst du jetzt gut?
Ja, weil ich meine, gut, ne, ist halt auch meine Lebenswelt gerade so mit Kindern. Diabetes mit Kindern und so.
Ich habe auch noch eine Empfehlung der Woche. Und zwar eine Comedian, Jasmin Kitana, die hat selbst nicht Diabetes. Sie ist deutsche Comedian und ist unter anderem schon bei uns in der 1Live-Generation Gag aufgetreten. Und neulich habe ich dann so einen kleinen Ausschnitt von ihrem Stand-Up-Programm bei uns aus dem 1Live-Haus gespielt und war selbst total überrascht, weil sie da drin über Diabetes gesprochen hat. Und das ist ein Thema, was ja in der Comedy... Keine Ahnung, habe ich noch nie irgendwo bei einem Comedian gehört, außer halt immer diese falschen Diabeteswitze, so von wegen, und dann esse ich so viel Süßigkeiten, bis ich Diabetes habe. Ha. Ja. So, ne?
Und dann kam das und ich dachte, oh, jetzt kommt Diabetes um die Ecke.
Ja, eben genau das. So diese dämlichen Witze, die niemand weiterbringt.
Wenn du das isst, da klopft der Diabetes aber schon an.
So, und die Jasmin Kitana ist halt im Thema, weil ihre Mutter hat Diabetes und sie wohnt immer noch mit ihrer Mutter zusammen und macht dann in ihrem Stand-Up-Programm manchmal dann eben so Referenzen auf ihre Mama und Diabetes. Da hat sie zum Beispiel so einen Joke gemacht, so in Richtung von wegen, dass ihre Mutter dann immer will, dass sie sich benimmt und als Druckmittel sagt ihre Mutter dann immer so, wenn sie super gestresst ist von ihrer Tochter, so, ey, stress mich nicht so. Und dann zeigt sie immer ihre Werte von wegen, das hast du mir angetan, meine hohen Zuckerwerte, das ist der Stress. Und dann hat sie so, smart. Also, weißt du, so smarte, tatsächlich realistische, weil kann ja wirklich so sein, durch den Stress sind die Werte gerade hochgegangen. Witze fand ich irgendwie witzig, deswegen guck mal nach der Comedian Jasmin Kitana. Heißt die. Kommen wir zu unserem Thema für heute, weil wir natürlich auch trotz unserer 78.000 Kategorien jetzt immer wieder ein großes Thema aufmachen in jeder Folge. Und diesmal ist es ein ja doch sehr politisches Thema, wo wir gemerkt haben, das berührt viele von euch. und bekümmert teilweise auch viele von euch.
Ja, und das, obwohl es so ein sperriges Wort ist, ne? Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Kurz GVSG.
Das ist in Planung gekommen durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der saß da mit vielen Menschen zusammen, vorwiegend aus Berlin. Und die haben sich ja verschiedene Dinge überlegt, um das Gesundheitssystem zu reformieren. Von verschiedenen Aspekten, Krankenhaus etc. werdet ihr mit Sicherheit auch schon gehört haben.
Ich habe das, was überall jeder gehört hat, war diese Idee, dass man homöopathische Mittel nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Das gab es zum Beispiel
oder diese
mal.
Idee von Kiosken, die quasi Arzneimittel verkaufen können und sowas.
Nee, ne? Also das Gesundheitskiosk, da sollte eine Pflegekraft Blutdruck messen, auch Zuckermessungen machen. All das, wozu halt chronisch Kranke regelmäßig zum Arzt gehen, sollte halt so ein kleineres Kiosk nur mit einer Pflegekraft in ländlicheren Gegenden machen.
Übrigens dann aber nicht das gleiche Kiosk wie das, was dir Hubba Bubba und Cola verkauft, weil so hatte ich es genau, mir erst vorgestellt und fand es sogar ein bisschen witzig auch, aber das ist dann wieder nur mein Humor. Sind wir wieder beim Thema Humor. So, also zurück zum...
Aber vergesst das, was wir gerade gesagt haben, genau. Weil das steht gar nicht mehr im Gesetz.
So, wir kommen jetzt zu etwas, was in Planung ist und was vielen von euch tatsächlich auch so ein bisschen Sorge macht. Da haben wir Nachrichten zu bekommen und deswegen haben wir da mal weiter nachgeforscht und drüber gesprochen mit Antje Weichert. Sie ist Diabetologin und in der Deutschen Diabetesgesellschaft und Vorstandsmitglied des BVND. Sie waren zusammen mit Kolleginnen und Kollegen davor, dass in diesem Gesetz eine große Gefahr für diabetologische Schwerpunktpraxen steckt und damit auch für uns Menschen mit Diabetes und unsere Versorgung. Was das jetzt genau bedeutet, da haben wir mit ihr drüber gesprochen.
Ich freue mich über die Einladung und dass ich hier mal der Community Auskunft geben kann über die Dinge, die uns Diabetologen im Moment umtreiben, aber vor allem, die wir auch in Sorge sind um die Diabetesversorgung.
Du bist auch Vorstandsmitglied vom Bund von niedergelassenen Diabetologen. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, wir heißen eigentlich seit vorhin, ja, das ist noch nicht so ganz, Berufsverband der niedergelassenen Diabetologie, weil ja bei jungen Frauen insbesondere das Gender-Thema ganz wichtig ist. Also wir sind Diabetologinnen und Diabetologen, aber tatsächlich bei uns hier im Osten auch in der Mehrzahl Diabetologinnen. Und wir sind eigentlich die Stimme der niedergelassenen Diabetologie. Das heißt, es gibt keinen anderen Berufsverband, der bundesweit die Diabetologen vertritt. Wir haben ein bisschen das Problem, es gibt eigentlich keinen speziellen Facharzt für Diabetologie, sondern wir sind zumeist hausärztlich, zum Teil auch fachärztlich, aber zumeist hausärztlich niedergelassene Internisten, Fachärzte für Allgemeinmedizin, einige wenige Pädiater mit einer Zusatzbezeichnung Diabetologie nach Ärztekammerrecht oder aber die Fachgesellschaft bietet schon seit vielen Jahren den Diabetologen DDG, eine zweijährige Weiterbildung und damit definieren wir uns als Diabetologen, dass man diese Qualifikation erhoben hat. Also wir sind historisch entstanden, aber hausärztlich tätig, also werden aus den Man unterscheidet so Hausärztetopf, Fachärztetopf werden überwiegend aus dem Hausärztetopf honoriert. Also 80% unserer Kollegen sind hausärztlich niedergelassen. Und darin besteht ja so ein bisschen jetzt das Dilemma unserer Gesundheitsgesetzgebung.
Wir müssen mal nachfragen. Also es geht um das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Viele haben noch gar nicht genau mitbekommen, was das ist. Kannst du uns das nochmal erklären?
Ja, also die Idee, und das steht schon im Koalitionsvertrag, war ja, die Hausärzteschaft, für die Hausärzteschaft sämtliche erbrachten Leistungen tatsächlich auch zu bezahlen und diese völlig aus der Zeit geratene Budgetierung, das heißt also, die Ärzte erbringen 100% Leistung, werden aber nur zu 70% oder 80% für das Erbrachte, tatsächlich Erbrachte nach der Gebührenordnung bezahlt. Das heißt, die Kassen prellen eigentlich seit 20, 30 Jahren die Leistung. Das resultiert aus Zeiten einer Ärzteschwemme, die es in der Form heute nicht mehr gibt. Mhm. Im Rahmen dieses Gesetzes ist nun auf Betreiben des Hausärzteverbandes gesagt worden, jawohl, Entbudgetierung, das soll jetzt kommen. Und damit die Hausärzte von Kontakten von Patienten, die nur einfach zu versorgen sind, entlastet werden. Also zum Beispiel die junge Frau mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die eine Tablette am Tage braucht, ja. Oder der Blutdruckpatient, der vielleicht nicht jedes Vierteljahr zu seinem Hausarzt braucht, kam die Idee, wir könnten doch diese Patienten mit Jahrespauschalen versehen und bräuchten die nicht mehr so häufig zu sehen. Die bräuchten nicht jedes Quartal in die Praxis kommen.
Klingt ja erstmal ganz gut, irgendwie Win-Win.
Klingt
Die
erstmal
Praxis ist
plausibel.
entlastet und auch als Patient ist ja gar nicht so schlecht.
Genau, wir haben ja inzwischen Möglichkeiten wie das E-Rezept. Das heißt, man kann also auch auf digitalem Wege seine Folgerezepte bekommen. Soweit, so gut. Jetzt steht im Gesetz drinnen, das ist diese Jahrespauschalen, die bisherigen Versorgungspauschalen. Und zwar sind das die sogenannte vierteljährliche Versichertenpauschale, dann für chronisch kranke Menschen, die also einen dauerhaften Versorgungsbedarf mit Medikamenten oder Hilfsmitteln haben, eine Chronikerpauschale. Und wenn man denjenigen zweimal im Quartal sieht, also noch eine zweite Chronikerpauschale, sowie eine Vorhaltepauschale dafür, dass man Hausarzt ist und seine hausärztliche Struktur zur Versorgung zur Verfügung stellt. Diese Pauschalen sollen jetzt sozusagen in eine Jahrespauschale gegossen werden und die Patienten von zu häufigen Arztbesuchen abhalten. Jetzt hat man noch mal geschaut. Der Hausärzteverband wollte gerne, dass man über die Hintertür das Ganze mit einem Primärarztsystem versieht. Das heißt also, dass der Patient erstmal primär, wenn er ein Anliegen hat, zu seinem Hausarzt geht, der die Jahrespauschale ja dafür bekommt und dann weiter steuert. Jetzt ist die Versorgungsrealität, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen aber zu 35% mehr als einen Hausarzt haben. Und zwar die Patienten, die an der Volkskrankheit Diabetes erkrankt sind, zum überwiegenden Teil dann noch einmal eine diabetologische Schwerpunktpraxis, in der sie mit der Komplexität ihres Krankheitsgeschehens oder ihres Therapiegeschehens betreut werden. So, und uns hat man einfach bei diesem Gesetz vergessen, weil jetzt steht drinne, ein Hausarzt, ein Patient, eine Pauschale. Es gibt im Moment keine Ausnahmeregelung davon.
Das ist aber ja auch nicht richtig durchdacht, weil das MDP sieht ja eigentlich auch vor, dass ich einmal im Quartal hinkomme,
Das
oder?
DMP, wie du ganz richtig sagst, dieses Disease
DMP, Entschuldigung.
Management Programm, und die gibt es ja seit 20 Jahren. Und dadurch sind ja Schwerpunktpraxen überhaupt erst geschaffen worden. Ja, sieht vor, dass Patienten mit einer chronischen Erkrankung regelhaft vom Arzt gesehen werden müssen, dass Verlaufskontrollen erfolgen müssen, Vitalparameter wie Blutdruck, Gewicht, HbA1c bestimmt werden müssen. Das heißt, dass wir also ja tatsächlich auch medizinische Notwendigkeit haben, unsere Patienten vierteljährlich zu sehen, wie das vielleicht bei der Schilddrüsenpatientin nicht der Fall ist.
So, jetzt warnt ihr eben davor mit dem BVND, dass durch das GVSG, ja Leute, das sind viele Abkürzungen, aber wir packen euch die nochmal in die Shownotes und zur Not müsst ihr nochmal nachgoogeln. Also ihr warnt eben davor, dass durch diese neue Gesetzgeberei die Versorgung von 11 Millionen Menschen mit Diabetes gefährdet sei. Nimm uns da nochmal konkret mit, weil eben tatsächlich diabetologische Schwerpunktpraxen ja am Ende sich nicht mehr tragen würden, weil die Kohle am Ende fehlt, weil wir fehlen, weil wir auch nicht mehr alle 3 Monate kommen können.
Also, dass die Patienten nicht alle 3 Monate kommen und Behandlungsbedarf haben, da haben wir gar keinen Zweifel daran, weil die wissen unsere gewachsenen Betreuungsstrukturen zu schätzen. Und wie ich schon sagte, das DMP hat ja bestimmte DMP-Pauschalen geschaffen, durch die wir überhaupt unsere komplexere Betreuungsstruktur als eben mehr als es eine normale Hausarztpraxis vorsieht, überhaupt erst geschaffen haben und unterhalten können. Denn jeder weiß zu schätzen, dass es eine Diabetesberaterin gibt, die sich des Problems des Patienten mit einer Pumpe, mit einem CGM oder der Ernährungsberatung des Patienten widmen kann und dafür Zeit hat, dass wir Schulungsräume haben, dass wir Patienten mit einem diabetischen Fußsyndrom spezialisiert versorgen, dafür Wundbehandlungsräume haben. Aber diese Infrastruktur ist zum Teil eben in diesen DMP-Verträgen abgebildet und hat durch Extrapauschalen. Und wir hatten immer gedacht, wenn das mal wegfällt, es droht uns da Ungemach. Aber jetzt will man uns ja die Grundversorgerpauschale als Hausärzte streichen. Und das betrifft etwa 20 bis 30% unseres Honorars, wenn wir hausärztlich niedergelassen sind, wie es die meisten Schwerpunktpraxen sind. Und das hieß, ich kann meine hochqualifiziert und dementsprechend auch adäquat zu honorierende Diabetesberaterin unter Umständen nicht mehr bezahlen oder muss mich von 3 bis 4 Mitarbeitern trennen und kann einfach nicht mehr die Breite dessen, was ich im Moment abdecke, vom Schwangerschaftsdiabetes über Diabetestechnologie bis hin zum diabetischen Fuß und komplex internistisch kranken älteren Menschen, kann ich nicht mehr abdecken, weil ich gar nicht mehr das Personal dafür bezahlen und honorieren kann. Ich müsste im Zweifelsfall auf die originäre hausärztliche Arbeitsebene zurückkehren und könnte eben diese spezialisierte Versorgungsleistung nicht mehr erbringen. Und wir, das Rückgrat der Diabetesversorgung, die euch überwiegend ambulant versorgt, ist jetzt tatsächlich in der Existenz gefährdet. Und darum eigentlich unser Aufschrei und auch die Informationskampagne an die Patienten über die Petition, über aber auch in den Praxen ausgelegte Unterschriftenlisten für unsere älteren Patienten, die vielleicht nicht so digital affin sind wie hier die Community, sich zu beteiligen.
Also die Petition, wo genau kann man euch da erreichen? Wie viele Stimmen habt ihr tatsächlich auch schon gesammelt? Und was ist das Ziel der Petition?
Es geht uns nicht darum, dass wir für uns mehr Honorar erstreiten wollen, vordergründig, sondern eigentlich nur das, was wir bisher schon bekommen, weiterhin zu erhalten und die Diabetesversorgung in der Fläche zu erhalten. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und die Patienten würden es jetzt erst merken, wenn all diese Gesetzgebung unverändert so eintritt und wir sie nicht mehr in der gewohnten Art und Weise versorgen können. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass es eine Ausnahmeregelung im Gesetz gibt, die diabetologische Schwerpunktpraxen und andere sekundär versorgende Hausärzte, wie das zum Beispiel HIV, Substitutions- oder Schmerztherapiepraxen auch sein können, dass für diese spezialisierten Hausärzte eine Sonderregelung im Gesetz geht. Und für uns ist jetzt ein entscheidender Termin, der 25. September. Da tagt also der Gesundheitsausschuss zu dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und da sind ja viele, die mit den Inhalten des Gesetzes nicht einverstanden sind. Da sind ja noch eine ganze Reihe anderer Regelungen als jetzt die Auslegung, wie man die Entbudgetierung der Hausärzte umsetzt. Das heißt also, da gibt es ganz viele Interessengruppen, die da auch nochmal ihre Stimme erheben. Und wir hoffen, auch unsere diabetologische Stimme wird da gehört. Ja, also es ist immer noch an der Zeit, hier auch die Patientenstimme laut werden zu lassen.
So, und damit die überhaupt erstmal laut wird, muss er erstmal wissen, dass es ein Problem gibt und es dann verstehen, was dahinter steckt. Und ich glaube, Antje, da hast du gerade viel Aufklärungsarbeit geleistet hier bei uns für unsere Community. Deswegen da vielen Dank dir. Und ja, wir werden weiterhin beobachten, wie der Weg weitergeht, wie es mit der Petition läuft und wie ihr eure Arbeit macht und wer vielleicht aus unserer Community sich tatsächlich noch alles als laute Stimme anschließt. Antje, vielen Dank dir.
Dankeschön.
Herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 13. September um 11 Uhr vom BMG sehen. Also wir könnten viele sein. Vielen Dank.
Passend zu diesem Interview ist natürlich die Dia-Zahl der Woche 50.000. Denn 50.000 Menschen haben ungefähr schon diese Petition unterschrieben. Und wenn ihr das auch machen wollt, wir stellen euch den Link in die Shownotes.
Boah, ich habe auch noch eine Dia-Zahl der Woche. Schaffen wir die überhaupt noch, Kimi? Boah, ich mache ganz, ganz schnell,
Ja, mach
Leute.
doch.
Und zwar habe ich auch noch eine Dia-Zahl der Woche. Also die, oh, nein, Dia-Zahl der Woche, so. 71,8% ist meine Dia-Zahl der Woche. Das ist der Zuckeranteil in Obstis, Erdbeer, Banane mit Joghurt von Alete. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Das sind so wie diese klassischen Kinderwagen-Quetschis gegen Quengelei, die Eltern dann auf dem Spielplatz verteilen, wenn die Kinder laut sind. Und Alete hat auf seinen Dingern stehen, das sei ohne Zuckerzusatz. Und es wird suggeriert, als sei das ein super Fruchtsnack für Kinder. Sind auch Kinder mit drauf, auf den Bildern und so. So, obwohl da eben 71,8% Zucker drin sind. Das ist dann eben kein Zusatzzucker, sondern Fruchtzucker, aber trotzdem natürlich nicht gut. Und deswegen wurde das Ding jetzt mit dem Preis Goldene Windbeutel von Foodwatch ausgezeichnet.
Also, gönnt euch keinen Quetschi, sondern einfach eine Rigatoni.
Spaghetti-Eis, Rigatoni.
Spaghetti-Eis,
Wir haben über
Rigatoni
so
oder ihr
viel
geht zu
gutes Essen
McDonald's.
geredet.
So, und wenn McDonald's sich jetzt immer noch nicht gemeldet hat, um uns zu sponsern, weiß ich auch nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Weil wir haben in der kommenden Staffel ganz viele tolle Themen und nächste Woche starten wir schon mit dem Thema Sommer.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.